Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen, Jachim Topol aus Tschechien auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben auch endlich wieder ein Buch vorgelegt mit dem ziemlich ungewöhnlichen Titel, für Sie ungewöhnlichen Titel, Ein empfindsamer Mensch. Ihr letzter Roman, Die Teufelswerkstatt, ist ja 2009 in Tschechien erschienen, danach erst auf Deutsch. Und das sind 7 Jahre ohne ein Buch von Ihnen. Sie waren in dieser Zeit Programmleiter, Dramaturg bei der Václav Havel Bibliothek. Das ist ja ein großer Intellektueller Tschechiens, ein Staatspräsident. Was haben Sie da gemacht, dass Sie nicht schreiben konnten?
Also, ich glaube erst einmal, dass 7 Jahre für ein Buch nicht viel Zeit sind. Man braucht 7 Jahre zum Schreiben. Ich glaube, es gibt so viele überflüssige Bücher. Das heißt, man kann auch ruhig viel weniger schreiben. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen gefährlich ist, sowas auf einer Buchmesse zu sagen. Aber gleichzeitig möchte ich zu der Václav Havel Bibliothek sagen, dass ich denke, dass Václav Havel als Präsident der Tschechischen Republik ein ehemaliger politischer Häftling war. Und als er vor einigen Jahren gestorben ist, dann ist er immer noch wichtig in der Gesellschaft. Und in der Václav Havel Bibliothek bin ich Programmleiter. Und es handelt sich dabei um einen Club für Kultur und Politik. Und wir setzen eigentlich noch vor den Gedanken, die Idee von Václav Havel fort, die auch aufweist auf die Philosophie von Josef Patočka, als es auch um die Solidarität geht. Also viele, die dort teilnehmen oder Gäste sind, sind Aktivisten aus Weißrussland, Ukraine, aus China natürlich. Also aus Ländern, in denen die Meinungsfreiheit, die Freiheit in der Literatur noch keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, das ist das Erbe von Václav Havel und das setzen wir fort. Er war nicht nur ein einzigartiger Schriftsteller, sondern auch ein guter Politiker. Und er war auch ein fröhlicher Junge. Er hatte immer einen Funken in sich. Wenn ich heute die Politiker sehe, dann habe ich den Eindruck, als ob es sich um Figuren handelt, die keinen Charme, keinen Humor haben. Und ich selbst bin kein Havel-Fanatiker, das war ich auch nie. Aber trotzdem denke ich, dass es immer noch wichtig ist, dass er eine sehr wichtige Figur war und Persönlichkeit war. Und ich habe nicht so viel Zeit zum Schreiben, aber das ist nicht so schlimm. Es reicht doch alle 5 oder 7 Jahre, ein gutes Buch zu schreiben.
Das ist ein sehr gutes Buch, deswegen freue ich mich sehr. Ich könnte mir durchaus mehr von Ihnen vorstellen. Sie haben also Leute eingeladen, die durchaus nicht, glaube ich, dem gegenwärtigen tschechischen Populismus entsprechen. Und die Wasserfallbibliothek ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die wohlgelittenste Institution im gegenwärtigen Tschechien. Gab es da politische Reibungen?
Ich denke, dass die Politik sehr turbulent ist, und zwar nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Europa zurzeit. Die Tschechische Republik ist da keine Ausnahme. Und ich denke, dass die Václav Havel Bibliothek eine Art Asyl ist, zum Beispiel also auch eine Kulturoase für Kultur und Freiheit. Und die Tschechische Republik ist natürlich immer noch ein demokratisches Land, und das betone ich auch, es herrscht Demokratie. Aber ich stimme zum Beispiel nicht mit der politischen Elite zu, mit dem derzeitigen Präsidenten. Ich glaube, dass er sich viel zu sehr dem russischen und dem chinesischen Präsidenten beugt. Und immer, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass die Situation gefährlich ist, dann erinnere ich mich immer wieder an meine Jugend zurück, an die Zeit der Charta 77, an die tschechischen Oppositionsbewegungen. Ich erinnere mich auch daran, dass Václav Havel und seine Generation die Charta 77 gegründet haben. Es handelte sich nur um eine kleine Gruppe von Menschen. Sie wurden erniedrigt, sie waren in Gefängnissen, sie wurden ins Exil verbannt und es waren Intellektuelle, aber zum Schluss haben sie gewonnen und sie haben sich auch durchgesetzt. Und deshalb würde ich die Gegenwart jetzt nicht irgendwie panisch bezeichnen. Aber jetzt sprechen wir wieder über Politik und nicht über Literatur. Und hier geht es doch um Literatur, die ist doch überall. Und ich stamme noch aus einer Zeit, ich war ja im Underground und damals war das so, dass die Politik und die Poetik miteinander verflossen sind. Also alles, was dann weiterging, die Fortsetzung war politisch. Aber wir sind noch nicht so weit, wir leben noch nicht in einer Diktatur. Und niemand wünscht sich eine Diktatur. Niemand lässt sie auch zu. Also, wir können einfach Ruhe bewahren. Wir werden dann vielleicht nicht so viel schreiben, aber das macht doch nichts.
Ich wollte auch diesen Kurbel nur drehen, deswegen, weil Sie einer der jüngsten Unterzeichner der Charta 77, 1977, des Bürgerrechtsmanifestes waren. Und dass Sie und Ihr Vater auch dabei waren, eine politische Familie, dass Sie darunter auch gelitten haben. Sie konnten nicht studieren etwa. Auch Ihr Bruder, glaube ich, hat darunter gelitten, Philipp Topol, ein Rockmusiker. Auch Sie hatten ja mal eine Band, habe ich gelesen. Das ist lange her, haben Sie damals gesagt, als Sie es mir verraten haben. Und sie soll am Ende sogar Proben gehabt haben. Also am Ende in ihrer Dekadenzphase hat sie auch Proben gehabt. Und vor dem Konzert hat sie dann eben geübt. Sie durften nicht studieren. Sie haben als Heizer gearbeitet, als Lagerarbeiter, als Kohlenträger, als Bäckereiarbeiter. Und Sie haben den Wehrdienst verweigert. Und das kam dann dem Staat so bedenklich vor, dass er Sie in die Psychiatrie eingeliefert hat. Aber Sie haben auch früh geschrieben, und jetzt kommen wir auf die Literatur endlich. Sie haben früh geschrieben, Sie gaben ab 84, also mit 22 Jahren, die Edition für Mehr heraus. Sie haben 85 die Samizdat-Zeitschrift Revolver Revue gegründet. Und nach 1990 kamen dann einige Bücher. Zunächst Gedichtbände, dann durften Sie auch studieren nach der Samtenen Revolution. Und dann erschien Ihr wichtiger und wilder Roman Die Schwester, den ich jedem nur ans Herz legen kann, der etwas wissen möchte über diese Transformation in mitteleuropäischen Ländern. In der DDR ist sie ein bisschen sanfter verlaufen, in den ehemaligen DDR, in den 5 neuen Bundesländern, aber dort ist sie wild verlaufen und es ist ein wildes und wuchtiges Buch. Dann sind Sie gereist, Sie haben weitere Bücher vorgelegt, Engel-Exit, Nachtarbeit, Zirkuszone und immer taucht darin die Geschichte auf. Dann haben Sie mir versprochen, damals, als wir uns getroffen haben, glaube ich vor 10 Jahren, dass Ihr nächstes Buch heißen würde Supermarkt für sowjetische Helden. Das habe ich aber nie lesen dürfen in Deutschland. Ist es nicht erschienen oder ist es noch nicht übersetzt worden?
Es wurde noch nicht übersetzt, aber ich bin sehr froh, dass ich heute hier in Leipzig bin, denn ich sehe, wie viel eigentlich ich schon gemacht habe. Wenn Sie das alles aufzählen, dann merke ich, dass ich wirklich schon ganz schön viel hinter mir habe. Aber noch einmal zu den Anfängen. Mein Vater, mein Bruder und ich und alle unsere Freunde, wir waren politisch, weil wir die Politik wirklich gehasst haben. Und wir wollten uns gar nicht damit beschäftigen, aber die Politik, die Diktatur zwingt sie dazu. Und ich glaube, es gab einen Klassiker, der gesagt hat, dass wenn man sich nicht mit Politik beschäftigt, dann beschäftigt sich die Politik mit dir. Und gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass ich nicht die Möglichkeit hatte zu studieren, dass ich auch im Gefängnis war, dass ich auch in einer Irrenanstalt war. Und dass ich leider kein intellektueller Autor bin, aber es tut mir nicht leid, denn der Aufenthalt in der Fabrik zum Beispiel oder in diesen komischen Beschäftigungen, wie zum Beispiel als Heizer, als Kohleträger etc., das hat mir in der Literatur wahnsinnig geholfen. Ich habe eine Sprache gefunden, die ich auch damit verwende, um mit Menschen zu kommunizieren. Manchmal ist es die Sprache aus der Kneipe oder aus dem, wie im Gefängnis gesprochen wird. Und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Das ist auch mit etwas Romantik verbunden. Ich glaube, ich bin selber ein Romantiker. Karel Hynek Mácha, ein berühmter Dichter, hat ein wichtiges Gedicht geschrieben, ein Gedicht mit dem Titel Zigeuner, also über das Bohemienleben sozusagen, das Leben ohne Wurzeln, dass man immer wieder unterwegs ist, der unendliche Weg. Das war immer etwas, was mich fasziniert hat. Also es tut mir nicht leid, dass ich keine Titel habe und viele Universitäten studiert habe und dass ich anstattdessen als Hilfsarbeiter irgendwo gearbeitet habe. Zum Beispiel bei dem Supermarkt der sowjetischen Helden, da geht es um eine Reportage. Ich beschreibe da eine Reise zu meinem Freund Andrzej Staszuk, einem polnischen Schriftsteller. Und dort beschreibe ich wirklich, also man beschreibt dort diese Region, diese Grenzregion zwischen Tschechien und Polen. Und ich habe zum Glück eine sehr tolle Übersetzerin, Eva Podofosova. Und gestern habe ich von mehreren Menschen gehört, dass wenn sie das Buch lesen, dass sie den Eindruck haben, dass das Buch auf Deutsch geschrieben wurde. Aber Eva und ich sind seit 25 Jahren sehr gute Freunde und da merke ich auch, wie wichtig die Sprache ist. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist, aus dem Tschechischen zu übersetzen. Und dass man in der Welt jemanden findet, der sich damit beschäftigt und das auch hinkriegt, das ist einzigartig.
Eva Provoschowa hat auch diesen Roman übersetzt, einem finsterer Mensch. Ich glaube, sie hat fast alle Bücher von Ihnen übersetzt und sehr gut übersetzt. Und in diesem Roman, da gibt es eine Familie, zwei Kinder, zwei Söhne, Mutter, Vater, die als fahrende Gesellen, als Theaterleute durch Europa fahren. Allerdings haben wir in England, wo sie gerade sind, die Brexiteers und die vertreiben sie als polnisches Gesindel. Die widersprechen dann, sagen, wir sind tschechisches Gesindel, aber wir werden als polnisches Gesindel aus England verscheucht, vertrieben. Dann werden sie als lästige Massenurlauber aus Spanien vertrieben, als unorganisierte Querköpfe aus Deutschland. Und in Ungarn geraten sie in Flüchtlingsströme. Und dann taucht auch noch ein Bruder des Vaters auf, eine Verwandtschaftsbagage, muss man sagen. Der ist ziemlich russifiziert und brachial. Und der verschleppt sie in das ukrainische Bürgerkriegsgebiet im Osten der Ukraine. Und dann erst kommen sie über Ungarn, glaube ich, nochmal nach Tschechien. Und dann spielt der Roman in Tschechien. Warum fangen Sie mit dieser Bestandsaufnahme des, sagen wir, der EU oder Europas an?
Sie haben ja erwähnt, dass in meinem ersten Roman, der ist auch bei Surkamp erschienen, in Schwester, da geht es ja darum, dass es wirklich eine wilde Beschreibung der neurotischen Zeit, also wie begeistert es war, die Reise nach Europa wurde dort beschrieben. Das heißt, die ganzen osteuropäischen Nationen, auch die damalige Tschechoslowakei, Polen, Ostdeutschland und so weiter, wollten wirklich ganz glücklich in den Westen. Sie waren endlich in dem Frieden, in dem Paradies des Friedens, des Konsums. Und in dem Roman, ein empfindsamer Mensch, beschreibe ich nach 20 Jahren, wie es wieder darum geht, dass man wieder aus Europa flieht. Also es ist diese Desillusion, die dort beschrieben wird. Aber gleichzeitig bin ich sehr froh, dass Sie auch über diese Anabase gesprochen haben, über die Reise durch Westeuropa, dann, dass man auch einen Weg zu sich auch die Situation in der Ukraine anschaut, wo Krieg herrscht. Also diese Peripetie, die eigentlich diesen ganzen Abenteuerroman eigentlich beschreibt, der sehr pikaresk ist. Und auch da denke ich, dass die Sprache sehr wichtig ist. Ich habe auch darüber gesprochen, es ist ein polnischer Gesindel oder tschechischer Gesindel, aber für die Übersetzung ist auch der schwarze Humor sehr wichtig. Und das ist vielleicht das Einzige, was mich jemand fragt, womit sich meine Literatur oder auch die tschechische Literatur vielleicht beschäftigt oder was sie einzigartig macht, dann ist es eben, dass man eben diesen schwarzen Humor hat, der ohne Illusionen ist. Einige Szenen sind wirklich vielleicht sehr hart beschrieben, aber als ich sie geschrieben habe, habe ich gelacht. Also auch, dass man hysterisch lacht. Diese hysterische Lache hilft einem dabei zu helfen. Und ich denke, dass es fast auch dabei hilft, wirklich gesund zu werden, sozusagen, wenn man diesen Humor verwendet.
Ins Lachen geraten Sie auf jeden Fall, wenn Sie den Roman lesen. Sie geraten auch dann ins Lachen, wenn Sie in Tschechien angelangt sind, wo in der lieben Heimat es leider ziemlich desolat aussieht, muss man sagen. In den Dörfern, wo Vater und Mutter, Vater heißt auch nur Vater, einmal Morle und sonst gibt es eben noch Sonja, die sehr bald stirbt, wo die herkommen. Denn dort leben die Alten vernachlässigt in Schmutz und Elend. Es gibt Clans, die mit gewalttätigen Anführern das Gelände beherrschen. Es herrscht ziemliche Promiskuität, Alterstrübsinn und Kleinkriminalität. Und die Polizei oder der Staat überhaupt bleibt dem Ganzen ziemlich fern, bis auf eine lesbische Polizistin, die dabei auch gleich mit einem Faustschlag beseitigt wird. Das ist so eine Bestandsaufnahme des Landes, der Provinz in Tschechien, die ziemlich elend aussieht, auf dem Land jedenfalls.
Ein Journalist hat mich gestern gefragt, Ihr Buch ist doch wirklich ein Beispiel, wie die Bevölkerung der Tschechischen Republik aussieht. Das ist doch so. Und das stimmt nicht. Das ist nur mein Beispiel dessen, wie das aussieht. Das ist vielleicht ein Erbe aus der Jugend, als ich eben als Hilfsarbeiter gearbeitet habe. Und ich verwende eben den Slang aus der Kriminalität. Und auch da steckt etwas Romantisches drin. Ich beschreibe einen Teil der Landschaft, die vielleicht schon eine halbe Stunde von Prag entfernt so beginnt, wenn man mit dem Zug fährt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, aber ich habe den Eindruck, dass der Unterschied zwischen Stadt und Land immer größer wird.
Auch optisch
habe ich das den Eindruck, dass das alles miteinander verfließt, zum Beispiel. Aber mental unterscheiden sich die Stadtbewohner, die in so einer beschleunigten, globalisierten Welt leben. Die zahlen die hohen Mieten, die reisen viel und die Welt steht für sie offen. Aber da gibt es eben diese dramatischen Unterschiede zu den Menschen, die auf dem Land leben, wo die Hühner sind, wo sie angeln gehen und so weiter. Und sie möchten in dieser alten, verlangsamten Welt leben. Und ich selber denke, ich bin eine Art ein Bastard von zwei beiden Welten. Vielleicht liegt es auch an meinem Alter. Denn ich bin auf dem Land aufgewachsen mit Tieren, bei meiner Oma. Ich habe da mit meinem Bruder gelebt. Da gab es Kühe, Hühner, Pferde und so weiter. Das kannte ich. Aber für meine Kinder ist das etwas, was es vor 200 Jahren gab. Und ich glaube, nicht nur mir geht es so, dass ich da verwirrt bin. Und in diesem Chaos, an dieser Kreuzung zwischen dem Neuen und dem Uralten, befindet sich auch irgendwo mein Roman. Und es stimmt, dass die Menschen, die auf dem Land leben, die ich auch selber kenne, die leben irgendwo im Wald. Sie sind nicht irgendwo angestellt, sie trinken viel Alkohol, aber vorsichtig, das ist eine wichtige Information, auf dem tschechischen Land. Genauso wie in Deutschland wird vor allem Bier getrunken, aber in der Slowakei oder in Ungarn wird Wein getrunken. In Osteuropa erkennt man auch zum Beispiel auch auf dem Land, wo man Wodka trinkt. Das wird in der Ukraine, in Weißrussland oder in Polen gelebt. Das ist was ganz anderes, ein anderes Leben, eine andere Literatur. Mit dem Bier geht das noch ganz gut. Das ist meine Botschaft.
Neben dem Romantizismus, den es ja auch gibt. Wie passt der eigentlich zu diesen pikaresken Elementen? Das haben Sie eben auch schon erwähnt. Diese Ritterroman-Elemente. Im Ritterroman gibt es immer Stationen, in denen ein Abenteuer erlebt wird, aber es ändert sich nichts. Also der Vater zum Beispiel, der bekommt dauernd Geld. Er klaut Geld oder er erhält Geld oder er nimmt es irgendwo mit, er findet es irgendwo. Es ist aber im nächsten Augenblick wieder weg. Das geschieht dauernd. Das ist auch mit anderen Personen so, dass die nicht recht vom Fleck kommen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der mich an den pikaresken Roman erinnert hat. Das sind diese Bemerkungen über den Kapiteln. Also es gibt solche Stichworte, die einen vorbereiten auf das, was dann im Kapitel erzählt wird. Beides Elemente aus dem Barock, die kennen wir aus dem Grimmelshausen. Warum war Ihnen diese Erzählform wichtig?
Ich bin wirklich so glücklich über das, was Sie hier erzählen. Und wir haben uns da nicht abgesprochen, darauf, dass wir darüber sprechen. Aber Sie sprechen von einem pikaresken Roman. Dann bin ich wirklich glücklich. Denn mein Buch ist wirklich, und das nehme ich so, dass es wirklich aufbaut auf die klassische Literatur, auf die pikaresken Romane, die vielleicht, die es im 17. Jahrhundert in Spanien gab, zum Beispiel. Meine Kindheit war so, dass ich Schriftsteller kannte wie Jules Verne oder Karl May zum Beispiel. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich zum Beispiel erlebt, dass es plötzlich die Postmoderne gab. Die Literatur wird ganz anders sein oder sie wird gar nicht mehr existieren. Literatur ist etwas Postmodernes und von dem ist nichts übrig geblieben. Das heißt, wenn ich über die deutsche Literatur sprechen sollte, ich bin ja hier in Leipzig, dann ist es für mich zum Beispiel Alfred Döblin, der Alexanderplatz, Günter Grass, die Blechtrommel, diese klassischen Erzähler, die großen Erzähler. Und ich habe noch etwas aus diesem pikaresken Roman. Es ist so, dass ich keinen einen moralisierten Erzähler habe. Vielleicht sind Sie überrascht. Der Vater klaut zum Beispiel in dem Roman, aber er stiehlt, damit er seine Familie, seine Kinder schützen kann. In dem ganzen Chaos, der dort herrscht, der Chaos der Gegenwart, geht es in dem Buch um die Grundwerte, um deine Menschen. Ein empfindsamer Mensch ist jemand, der noch andere Menschen braucht. Es gibt dort einen Moment, in dem der Protagonist zum Beispiel einen Stein hochhebt in einem Fluss und er zeigt seinem Sohn diesen Stein und er zeigt ihm, da steckt Leben drin. Also wenn man einen Stein hochhebt, dann gibt es dort immer noch irgendwelche Käfer, irgendwelche kleinen Tierchen, die dort immer noch leben, auch wenn es keine Wärme gibt, ohne die Wärme der Beziehungen. Und darum geht es in meinem Roman. Verlässt der Vater seine Kinder oder nicht? Das müssen Sie zu Ende lesen, damit Sie das wissen, was dann passiert.
Es gibt eine Frage im Roman, die scheint mir, glaube ich, in den Kern dieses Romans auch zu führen. Da trifft der Vater als ehemaliger Schüler den gealterten Lehrer. auf einem Schiffswrack, ein typischer Ort für diesen Roman. Und der Lehrer fragt den Schüler, wie hast du die 30 Jahre seit der samtenen Revolution genutzt? Und so rechte Antwort weiß der Vater darauf nicht. Ist das die Frage, um die herum auch der ganze Roman eigentlich geschrieben worden ist von Ihnen? Haben Sie selbst auch sich die Frage vielleicht gestellt, was haben wir gemacht in den letzten 30 Jahren?
Genau so ist es. Das ist genau die Frage, über die man sehr politisch gesprochen hat. Wie haben wir die Freiheit genutzt? Wie haben wir die Demokratie genutzt? Haben wir das Ganze nicht irgendwie kaputt gemacht? Aber andererseits muss man das nicht nur politisch sehen. Jeder hat in seinem Leben Momente, in denen man sich fragt, habe ich das Leben richtig genutzt? Habe ich etwas bewiesen, etwas geschafft? Und das ist die grundlegende Frage des Romans. Therapeutisch würde ich sagen, dass ich auch nicht ganz ruhig bin. Ich habe Kinder, nicht viele. Ich schreibe Bücher, aber nicht so viele und so weiter.
Wir können beides bedauern, muss ich sagen. Ich habe noch eine Frage. In Ihren Büchern tauchen oft Brüderpaare auf. Hier auch. Recht kleine Kinder. Eins ist ein Baby, das besondere Merkmale hat. Es isst sehr reichlich. Es wächst auch recht schnell. Und es hat, wie es sehr schön heißt, in vielen verschiedenen Fassungen heißt, ein erstaunliches Juwel in der Körpermitte, die bereits behaart ist. Und es gibt einen etwas älteren, der aber nicht spricht. Das ist anders als in Ihren früheren Romanen. Die waren sehr aktiv, die Brüderpaare früher. Jetzt gibt es zwei Brüder, die sehr zurückhaltend sind, kaum auftauchen als handelnde Figuren. Sie sind aber dabei.
Ich glaube, das ist eben noch eine Folge dessen, dass ich aus dem Land komme, dass es dort große Familien gab. Da gab es sehr viele Tanten, Onkels, Cousins und einige Onkels waren ein bisschen eigenartig oder sie haben viel getrunken. Ein Cousin war zum Beispiel im Gefängnis. Aber es gab immer so eine spezielle Verbindung zwischen den Leuten. Und das war in der Kindheit auch normal. Manchmal war es zwar vielleicht anstrengend, aber ich glaube, das war sehr wertvoll. Das Wertvollste, was ich je erlebt habe. Auch wenn es kitschig klingt oder vielleicht klingt es auch etwas sentimental. Aber ich kann nicht wirklich darauf antworten, warum die sich in dem Roman so verhalten. Das entwickelt sich einfach so. So ist einfach das Leben. Das Leben ist geheimnisvoll. Und wenn das Leben nicht geheimnisvoll wäre, dann würden wir doch gar nichts mehr schreiben können. Ich schreibe einfach instinktiv.
Joachim Topol, der Roman heißt Ein empfindsamer Mensch, übersetzt von Eva Profuschowa, bei Surkamp erschienen und uns übersetzt hat Bianca Lipanska, wofür ich sehr danke. Joachim Topol, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben über Ihren Roman.
Vielen Dank, auch ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast. Christoph Hein ist hier auf dem blauen Sofa zu Gast, gleich mit zwei neuen Büchern. Gegenlauschangriff, Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege ist das eine. Das sind Episoden aus seiner Zeit, also persönliche Episoden aus seiner Zeit in der DDR, der Wendezeit und der Nachwendezeit. Und das zweite ist ein Kinderbuch mit dem Titel Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Ganz herzlich willkommen, Christoph Hein.
Ich danke. Grüße Sie. Hallo.
Ja, wollen wir mit dem Kinderbuch beginnen?
Ja.
Es ist das dritte Kinderbuch von Ihnen. In langen Abständen sind immer mal wieder welche entstanden. 1984 das Wildpferd unterm Kachelofen, das ja inzwischen ein Kinderbuch-Klassiker ist. Und 2002 das Kinderbuch Mama ist gegangen. Und jetzt also das Buch Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Und das beginnt mit einer Vorgeschichte. Und zwar geht es darum, ein Junge muss ins Krankenhaus für ziemlich lange Zeit, das sind glaube ich 6 Wochen. Und die Eltern erlauben ihm nun, alles einzupacken in einen Koffer, was er meint, was er in dieser Zeit brauchen könnte. Und aus diesem einen Koffer wären 3. Und die nimmt er alle mit ins Krankenhaus und stellt dann fest, 2 von denen hat er in der ganzen Zeit nicht mal aufgemacht und eigentlich nur in dem einen, aber so viel war es dann auch nicht, was er brauchte. Also letztlich, und das ist die Erfahrung, die er macht und auf der dann das Buch aufbaut, man braucht gar nicht so viel, wie man glaubt, aber doch mehr, als man denkt, oder?
Ja.
Nämlich die 20 Dinge. Herr Hein, ich habe mich erst mal gewundert über die Toleranz der Eltern, muss ich sagen. die also sagen, ist ganz egal, was du in den Koffer packst und wenn es 3 werden, ist auch egal. Das war ungewöhnlich, oder? Das sind
auch
keine üblichen Eltern.
Ich bin in einem sehr toleranten Elternhaus groß geworden, also das war nicht so unüblich.
Und das war tatsächlich Ihre Geschichte?
Nein, natürlich nicht. Nein, die ganze Geschichte fing anders an, weil diese Kinderbücher sind immer alle sehr persönlich. Das erste war für meinen Sohn Jakob, da war er so 7 Jahre. Das zweite Buch hatte mit dem Tod meiner Frau zu tun. Und bei dem dritten, es kam ein Enkel, kam vor 10 Jahren zu mir und fragte mich, ob ich wisse, was die langweiligsten Tage in der Woche sind. Und dann sage ich, was meinst du denn? Und da sagt er, das ist Sonnabend und Sonntag. An den beiden Tagen lernt man nichts. Und dachte ich, Donnerwetter, ja. Ja, und dann sagt er, weißt du, Opa, darum ist mein Papa viel klüger als ich, weil der hat ja nun jeden Tag was dazugelernt und ist viele Jahre älter. Und da sagte ich, ja, aber weißt du, dein Opa, der ist noch älter als dein Papa, der ist ja dann noch klüger. Dieser Gedanke gefiel ihm absolut nicht, das sah man ihm an, aber dann wollte er halt wissen, was ist wichtig im Leben. Und dann habe ich dann so ein Jahr darüber nachgedacht und dann hatte ich nach einem Jahr etwa 732 Dinge. Und da dachte ich, das kann ich meinem Enkel nicht antun. Und dann habe ich noch länger nachgedacht und dann habe ich gemerkt, es müssen nur 20 sein.
Also Sie haben es sozusagen immer mehr komprimiert.
Immer mehr komprimiert. Dann hatte ich meine Freundin, die Rotrau Susanne Berner, gebeten, das Buch zu illustrieren. Sie hat alle meine Kinderbücher illustriert und das hat auch noch ein bisschen gedauert. Und dadurch ist das jetzt gerade erst fertig geworden.
Und sie hat das auch so besonders illustriert, nämlich mit sehr einfachen Strichen. Also es hat auch etwas sehr Konzentriertes sozusagen. Das sind also 20 Dinge, aber eigentlich sind es nicht nur Dinge, denn es sind Personen, es sind zum Beispiel... Also, was man braucht, ist ein Freund, die Mama, Geschwister und Tante Magdalena.
Ein schönes Kleid.
Ein schönes Kleid, das wiederum würde in einen Koffer passen. Ja. Ein Fahrrad ist schon schwieriger. Das eigene Zimmer. Bei dem eigenen Zimmer gibt es eine ganz wunderschöne Begründung, warum man das braucht. Es ist nämlich die kleine Welt, die man braucht, um mit der großen Welt zurechtzukommen. Also, es sind nicht nur Dinge. Wie haben Sie die komprimiert? Also wie sind Sie letztlich auf diese 20 dann gekommen?
Ja, eigentlich immer nur überlegt, was braucht man wirklich? Braucht man dies und das? Eine Blechkiste, ein Auto, braucht man das wirklich? Fahrrad reicht auch aus. Also ich habe eigentlich komprimiert immer auf das, was man wirklich braucht, was wirklich notwendig ist und nicht, was man nur so aus Luxus kauft.
Und ein Smartphone war nicht dabei?
Nee, bei mir auf keinen Fall.
Auf jeden Fall ist dein Bett dabei und was ich so hübsch finde, in dieses Bett müssen auch Dinge mit reingenommen werden. Natürlich. Zum Beispiel eine Mohrrübe, wenn man Hunger kriegt nachts und eine Mohrrübe ist deswegen praktisch, weil wenn man sich versehentlich drauflegt, dann matscht sie nicht so wie eine Banane. Und es gibt ein zentrales Kapitel, Herr Hein, über Geschichten. Und die Geschichten, die man braucht und ich denke, das war Ihnen als Schriftsteller sicher ganz besonders wichtig.
Ach nein, das ist für alle Menschen wichtig. Alle Menschen wollen dauernd Geschichten hören. Darum rennen sie ins Kino, weil ihnen da Geschichten erzählt werden. Und fantastische, absurde, man will immerfort Geschichten hören. Davon leben die Schriftsteller, davon leben die Maler, davon leben die Fernsehleute, die Filmleute. Die Menschen brauchen Geschichten. Warum ein Mensch erfundene, erlogene Geschichten braucht, um glücklich zu sein, weiß ich nicht. Aber ich weiß, sie brauchen es und darum bemühe ich mich.
Aber Sie beschreiben ja warum. Es heißt da nämlich in dem Kapitel, weil Geschichten etwas erzählen, was wir nicht wissen und was trotzdem nur von uns handelt. Was bedeutet das genau?
Naja, ich meinte mit diesen fantastischen Geschichten etwas. Sagen wir, einer der großen Kinderbucherfolge der letzten Jahrzehnte war dieser Harry Potter. Natürlich stimmt alles davon nicht, aber die Kinder sind glücklich mit diesen Geschichten und sie brauchen sie und es gehört zu ihrer Welt dazu, obwohl es das alles gar nicht gibt.
Aber
und uns geht es genauso mit, was weiß ich, den Geschichten von Shakespeare oder Brecht. Es sind erfundene Geschichten, die uns die Welt erklären können.
Die uns die Welt erklären und die aber vielleicht auch dazu führen, dass wir uns mit ihnen identifizieren können oder mit Figuren darin.
Ja, sicher. Genau. Ja. Ja.
Es geht zum Beispiel auch um Fähigkeiten, also um die Fähigkeit zum Beispiel Schmerz und Trauer zu empfinden und auch zu überwinden. Warum ist das so wichtig, dass es da mit hineinpasste in diesen Koffer?
Ja, das ist so ein Kapitel, wo es natürlich auf Widerstand der Kinder treffen wird, wenn ich sage, es ist wichtig, Schmerz und Trauer kennenzulernen, damit man damit umgehen kann. Und, aber ja. Ich begründe es, glaube ich, einigermaßen gut, dass das viel wichtiger ist. Gewinnen kann jeder. Und wenn ich gewonnen habe, dann brauche ich nichts lernen. Da mache ich einen Purzelbaum oder reiße den Arm hoch oder stoße einen Schrei aus. Aber wenn ich Schmerzen erleide und Verluste hinnehmen muss und nicht gewinne oder Trauer habe, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Als Jugendlicher, als Kind, als Erwachsener.
Und werde dann dadurch ja auch stärker. Ja. Deswegen ist es auch so
und
wichtig.
Und schlimm, wer sowas nicht gelernt hat und dann Niederlagen erleidet.
Das sind also 20 Kapitel, die diese Dinge, Eigenschaften, Menschen beschreiben, die man unbedingt braucht. Nur was, und sehr liebevoll auch jeweils beschrieben, nur was ist, wenn man diese 20 Dinge nicht hat oder einige davon nicht, denn nicht jeder Mensch hat zum Beispiel Geschwister. Was ist dann?
Ich spreche es an, dass da was fehlt. Und ich weiß natürlich, nicht alle haben Geschwister und auch nicht alle haben ein eigenes Zimmer. Aber ich spreche auch darüber.
Und können es auch andere Dinge sein? Oder müssen es diese sein?
Für andere, für Sie vielleicht andere Dinge. Aber ich glaube, ich habe versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen und dass die wirklich 20. wichtigsten Dinge für einen Menschen sind. Also ich denke, es betrifft nicht nur mich.
Zum Beispiel Tante Magdalena fand ich auch gut. Ja. Also eine Tante Magdalena. Die steht nämlich für einen Menschen, der zuhören kann. Ja. Ganz wichtig. Nicht nur für ein Kind.
Ja.
Was mich überhaupt zu der Frage bringt, ist das auch ein Rückblick auf Ihr Leben, Herr Hein, was Sie in Ihrem Leben glücklich und zufrieden gemacht hat?
Es sind sehr viele ganz sehr persönliche Punkte dabei. Also diese Tante hieß tatsächlich Tante Magdalena und die taucht auch in einem anderen Buch auf, wo es um meine Kindheit geht. Nein, nein, also es sind sehr viele Sachen, die direkt Bezug zu mir haben.
Und worauf kam es Ihnen an? Wollen Sie die Kinder zum Nachdenken bringen, was im Leben wichtig sein kann und dass das vielleicht gar nicht so viel sein muss, gerade in unserer materialistischen Welt?
Ja, zuallererst wollte ich natürlich meinem Enkel eine Antwort geben, mit der ich natürlich 10 Jahre zu spät komme. Er ist jetzt inzwischen 17, 18.
Kann er noch
ob,
da was
ob
mit anfangen?
Das noch interessiert, weiß ich nicht.
Ah, er hat es noch nicht
aber,
gelesen.
Ja, natürlich, man will den Kindern Spaß machen und sie vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ja, aber der Spaß muss zuerst sein, sonst greift kein Kind zu einem Buch.
Und Ihr Enkel hat es noch nicht gelesen?
Er hat sich noch nicht dazu geäußert.
Aber nochmal die Frage, sind das nicht auch Dinge, die Erwachsene betreffen? Also geht es nicht auch darum,
ja, natürlich.
Ein zufriedenes Leben zu führen, wenn man bestimmte Dinge...
Das habe ich bei meinen 3 Kinderbüchern immer darauf Wert gelegt, dass man auch als 80-Jähriger oder als 75-Jähriger Spaß hat, das zu lesen. Das gehört dazu, sonst hätte ich mich gelangweilt beim Schreiben. Nein, das ist
wie kommt
auch
es,
für Erwachsene.
Gerade bei so essentiellen Themen, also bei dem Tod Ihrer Frau oder hier bei diesen wirklich wichtigen Dingen im Leben, dass Sie dann ein Kinderbuch schreiben?
Ja, anders hätte ich den Tod meiner Frau nicht verarbeiten können. Ich konnte das dann dadurch ein bisschen wegschieben. Da hatte ich eine lange Pause, eine Schreibhemmung, bis ich dann damit anfangen konnte, mit diesem weggeschobenen Thema als Kinderbuch, dieses abzuarbeiten.
Und dann gab es wieder eine Pause, ziemlich lange Pause, bis zu diesem Kinderbuch. Was reizt Sie immer wieder an Kinderbüchern?
Auch wieder sehr persönlich, wenn so Kinder in der eigenen Wohnung sind. Ne? Also die eigenen Kinder oder dann die Enkel, das trägt einen an. Dann macht man die entsprechenden Gespräche mit ihnen auf einer ganz anderen Ebene. Das ist sehr anregend. Hätte ich keine Kinder oder Enkel, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschrieben.
Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen hier am blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse. Und da dreht sich die nächste halbe Stunde ganz um Leonardo da Vinci, den großen Ausnahmekünstler der Renaissance. 500 Jahre ist er jetzt tot. Aber warum es sich trotzdem oder gerade lohnt, heute nochmal ganz neu, ganz vorurteilsfrei zurückzuschauen auf sein Werk, auf die Gemälde, auf die Studien, vor allem aber auf sein revolutionäres Frauenbild. Das zeigt sehr eindrücklich diese neue Künstlerbiografie. In der Kategorie Sachbuch ist Essayistik nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und geschrieben von der Kunsthistorikerin und renommierten Kritikerin Kia Fahrland. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Frau Fahlan, Leonardo da Vinci ist ja jetzt wirklich kein Unbekannter der Kunstgeschichte. Es gibt allein in Italien gibt's ein halbes Dutzend Da Vinci-Museen. Er wird gefeiert als Technikvisionär, als einer, der Brücken gebaut hat, Kriegsmaschinen entworfen hat. Jetzt sagen Sie, das ist nur die halbe Wahrheit, dieses Leonardo-Bild. Was haben wir übersehen?
Der Leonardo da Vinci, das Wichtigste für ihn war ja die Malerei. Und in der Malerei malt er vor allem Frauen. Also wir haben ganz viele Marien, wir haben die heilige Anna, wir haben Frauen aus seiner Zeit, die er porträtiert hat, bis hin zur Mona Lisa, die Sie alle kennen. Und das macht einfach, das sind die meisten seiner Bildfiguren. Das hat aber was zu bedeuten und das hat mich interessiert. Was hat es damit auf sich? Warum malt er all diese Frauen? Warum malt er sie auch so ungewöhnlich? Und dabei kam heraus, das ist eigentlich das, was ihn am meisten beschäftigt hat. Also das ist das, was seine Malerei vorangebracht hat, was ihn ausmacht, sein Malereiverständnis ausmacht. Das hat zu tun mit diesen Frauen und wie er sie zeigt. Das andere ist alles nicht falsch. Der hat sich auch für ganz viele andere Sachen interessiert. Der hat sich für Anatomie interessiert, war auch ein Ingenieur. All das hat ihn beschäftigt. Aber das Wichtigste ist eben die Malerei. Und da fließen all diese anderen Erkenntnisse ein. Und
aber wie kommt es denn, dass jetzt dieses andere Bild, dass wir das heute so stark wahrnehmen?
Ja.
Also wer hat es geprägt? Wie kam das zustande?
Also das ist vor allem im 19., 20. und 20. Jahrhundert geprägt worden, diese Vorstellung von Leonardo als dem Techniknah, als dem Erfinder, der angeblich seiner Zeit voraus gewesen sein soll, was so ja auch nicht stimmt. Viele Erfindungen, die er gemacht hat, hätten gar nicht funktioniert. Und im 20. Jahrhundert hat ihn dann auch nochmal Benito Mussolini in Italien für sich vereinnahmt. Er hat eine große Ausstellung 1939 in Mailand gemacht, wo Leonardo eben als der Kriegsnah, als der Technikfreak erscheint. Da sind diese ganzen Maschinen nachgebaut worden. Sie sprachen gerade die Museen an in Italien. Das können Sie in manchen von diesen kleinen kommerziellen Museen heute noch sehen. Da kann man dann mal in diesen Panzer reinkriechen, den er gebaut haben soll, oder die Vogelflugmaschine bedienen. Und das ist aber nichts, was wirklich mit seiner Zeit und mit ihm selbst in dem Ausmaße zu tun hat. Also das ist sehr verfälscht worden und das hängt uns aber bis heute nach.
Aber Sie ändern das jetzt. Sie erinnern uns nochmal daran, dass er viel mehr Frauen als Männer gemalt hat, dass die also wirklich die ganz große Hauptrolle spielen in seinem Werk. Es sind Frauen sehr selbstbewusst, sehr stolz. Was ist es denn, was ihn da so künstlerisch inspiriert, was da seine Neugier weckt?
Also er interessiert sich, er möchte praktisch die Malerei beseelen. Und die Bildfiguren sollen wie echte Menschen sein, mit denen man spricht, auf die man eingeht. Er erzählt, wie Leute in sein Atelier zurückkommen und ihm Heiligenfiguren von weiblichen Heiligen zurückbringen und sagen, bitte übermal doch mal den Heiligenschein, wir möchten diese Bilder küssen können. Also er möchte ein ganz direktes Verhältnis herstellen zwischen dem Betrachter und den Bildfiguren. Das interessiert ihn daran. Und die Frauen erscheinen als sehr eigenständig, sehr eigenwillig. Das sind ganz starke Persönlichkeiten, die aber zugleich sehr zugewandt sind. Also die sich auf eine Beziehung einlassen zu den Betrachtern. Und beides ist absolut ungewöhnlich. Also es sind selbstständige, eigenständige Menschen, die denken und fühlen können, aber eben auch eine Beziehung herstellen. Bis hin zur Mona Lisa.
Ja, und es ist sehr ungewöhnlich für die Zeit. Sie nehmen uns ja noch mal mit in diese Renaissance-Zeit des 16. Jahrhunderts nach Florenz. Welche Rolle haben die Frauen da gespielt in der Gesellschaft?
Ja, also die Frauen waren absolut rechtlos in dieser Zeit. Also die konnten nicht über ihre eigenen Kinder Entscheidungen treffen. Oft waren sie nicht erbberechtigt. Es gibt große Diskussionen, was Frauen eigentlich überhaupt können. Können die lieben? Das ist eine ganz große Diskussion um 1500 in Italien in der Renaissance. Können Frauen zugeneigt sein? Können sie Liebe erwidern? Sind es überhaupt emotionale Subjekte oder sind es eigentlich nur passive Empfängerinnen der Liebe und des Samen des Mannes? Also die können dann in der Vorstellung mancher Autoren zwar sagen, sie wollen etwas nicht, aber sind doch irgendwie sehr kühle Wesen. Und das wird aber auch wieder bestritten von anderen Leuten. Und Leonardo positioniert sich ganz klar auf Seiten dieser Frauen und nimmt sie als eigenständige Subjekte wahr.
Vielleicht gucken wir uns mal eine Frau an. Also zum Beispiel die Cecilia Gallerani, die sieht man auch hier auf dem Buchcover. Die Frau rechts, da fehlt der Hermelin. Die ist bekannt geworden als die Dame mit Hermelin. Sie war die Geliebte von Ludovico Sforza, Herrscher über Mailand. Und sie war erst 16 Jahre alt. Inwiefern symbolisiert die diesen neuen Frauentypus, dem er da so ein Denkmal setzt?
Also Cecilia Gallerani war eben eine junge Frau, die zur Mätresse von dem Mailänder Herrscher Ludovico Sforza wurde, 16 Jahre etwa alt in Mailand. Und Leonardo da Vinci ergreift die Chance in diesem geliebten Bildnis, da unterliegt er nicht den Konventionen, wie das ansonsten der Fall wäre, wenn man jetzt eine höher gestellte Persönlichkeit malt. Das heißt, die beiden können im Atelier was gemeinsam miteinander ausprobieren. Und er bringt sie in Bewegung. Also sie hat eine ganz große Dynamik. Sie scheint von hinten zu kommen, geht nach vorne ins Bild hinein, geht auf uns zu, wendet sich dann außerhalb des Bildrahmens dem jemandem zu, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Und vor allem trägt sie so ein bissiges Hermelin im Arm. Hermeline sind damals eine Untergruppe der Wiesel und die sind als Haustiere gehalten worden in Italien. Also die hat man zum Mäusejagen genommen. Und die haben so diese Mischung zwischen gefährlich sein und doch eben auch häuslich. Die galten auch als Symboltiere für Mutterschaft und Gebärfähigkeit. Und gleichzeitig sind es aber kleine Raubtiere. Und mit dieser Mischung spielt Leonardo und man merkt, wie die beiden Figuren interagieren. Also die scheinen praktisch Hand in Pfote miteinander zu handeln. Sie drückt das Hermelin an ihre Brust. Die Schnauze ist in Verlängerung der Nase von ihr. Also man fängt sofort an, Beziehungen zwischen der schönen jungen Frau und ihrem Tier herzustellen. Und das hat natürlich eine enorme Dynamik und das ist neu in der Malerei.
Also hat er diese wilde, ungebändigte Frau, die erste Frau, die er malt, ist ein ganz anderer Typus. Das ist die Madonna mit Nelke. Ja. Da zeigt er die Madonna als junge Mutter mit Baby. Und da sagen Sie auch, das ist ein ganz ungewöhnliches Bild für seine Zeit, diese innige Mutter-Kind-Beziehung. Warum?
Also in der Zeit ist es so, dass viele besser gestellte Frauen geben ihre Babys früh weg zu ammen oder müssen sie weggeben. Also eigentlich ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind eher erstmal gestört. Das wird sich aber nicht eingestanden und es gibt eine große Sehnsucht nach so einer engen Mutter-Kind-Beziehung. Und das sehen Sie in diesen vielen, vielen Madonnenbilder der Zeit, die wir haben. Also wie das imaginiert wird, wie die junge Maria mit dem Kind spielt, wie innig das ist, wie eigenständig auch das Kind schon agiert. Und Leonardo da Vinci ist wirklich ein Meister da drin, auch in diesen Kinderdarstellungen. Also er kann sich unglaublich gut in alle anderen hineinversetzen, eben auch in kleine Kinder. Er lehnt es auch ab, dass Kinder, wie in der Zeit üblich, bandagiert werden. Also die werden so am ganzen Körper eingewickelt. Das sehen Sie auch auf vielen Bildern aus der Zeit. Das lehnt er wirklich in einer Textstelle richtig ab. Und er dagegen bringt diese kleinen Jungen in Bewegung. Und man hat das Gefühl, die sind noch im Schutz der Mutter, aber die wollen schon in die Welt hinaus. Die sind schon neugierig, etwas zu erkunden. Also es sind irgendwo auch Sehnsuchtsgemälde.
Ist es auch ein persönliches Sehnsuchtsbild? Er ist ja als uneheliches Kind geboren, eines Notars und einer armen Frau vom Land. Das heißt, er wächst ziemlich am Rand der bürgerlichen Gesellschaft auf, hat auch nicht diesen familiären Rückhalt. Also ist es vielleicht auch ein persönliches Ideal, was er uns hier beschreibt?
Ja, das wissen wir leider nicht. Leonardo hinterlässt uns tausende von Notizen und es lohnt auch, diese Schriften zu lesen. Da stehen ganz tolle Überlegungen drin, wie er sich die Weltgeschichte vorstellt, wie er dies und das beurteilt. Nur er spricht kaum über seine eigenen Gefühle. Wie auch in der Zeit üblich, das macht man einfach nicht. Von daher wissen wir nicht, ob er das meint, was Sie sagen, dass er seine eigene Mutter vermisst. Aber es ist genauso, wie Sie sagen. Er war, wie viele Kinder damals, ist unehelich geboren worden, wuchs dann aber bei der Familie seines Vaters auf. Und der war ein gut gestellter Notar. Und es gab auch noch Kontakte zu der leiblichen Mutter, die war eine arme Frau aus dem Ort Vinci. Wie genau sich das gestaltet, wissen wir nicht. Aber natürlich, es muss für ihn irgendwo, möglicherweise war es Thema.
Aus den Quellen, die Sie da studiert haben, ein halbes Jahrtausend zurück, haben Sie gesehen, dass er nicht nur ein sehr inniges Verhältnis zu den Frauen hatte, sondern selber auch gern mit diesen weiblichen Attributen gespielt hat. Also war jemand, der gerne lange Haare getragen hat, der auch in der Mode viel Bein gezeigt hat. Würden Sie sagen, er ist auch so ein bisschen Vorläufer von so einem neuen Männerbild?
Also tatsächlich fällt er etwas raus aus seiner Zeit. Er war, dass er sehr elegant war, das war durchaus in Florenz der Medici üblich, sich auch als Mann sehr gepflegt zu kleiden. Also er trug so rosane, kurze Gewänder über den eng anliegenden Hosen. Er pflegte sein Haar. Er schreibt auch drüber, dass er zum Beispiel Rosenwasser benutzt, um besser zu riechen. Also der legte da sehr viel Wert drauf. Das war jetzt gar nicht mal so unüblich in der Zeit. Aber was wir uns manchmal vorstellen, also diese Ideen, die wir aus dem 20. Jahrhundert mitgebracht haben, dass da also ein einsames Genie am Werke ist und die Frauen sind eigentlich nur so Schauobjekte, die als Musen dienen, das ist einfach völlig falsch. Also es entsteht eine neue Beziehung zwischen ihm und den Frauen und damit entsteht natürlich auch, lebt er auch eine ganz andere Art von Männlichkeit, eine sehr freie Männlichkeit im Übrigen. Also er lebte in einem Künstlerhaushalt aus Mitarbeitern, aus Geliebten, also jungen Männern und lebte letztendlich so, wie er das wollte. Nimmt sich eine Freiheit und diese Freiheit, die gibt er eben auch in der Kunst und die gibt er auch den Frauen.
Es ist ja auch eine Zeit des Aufbruchs, wenn man sich das jetzt nochmal in Erinnerung ruft, seine Lebensdaten 1452 bis 1519, das ist so die Zeit, wo der internationale Handel in Schwung kommt, ja, wo die Güter beginnen zu zirkulieren, die Ideen und auch die Kunst spielt ja da eine ganz neue Rolle. Warum? Warum wird das so wichtig? Warum gerät das alles so in Aufruhr, auch die Rollenbilder?
Also tatsächlich gibt es viele Herrscher, lokale Herrscher in Italien, die miteinander konkurrieren. Der Handel nimmt schwunghaft zu. Es gibt ja nicht den einen Zentralstaat, sondern es gibt viele Kaufleute, die alle was hermachen wollen. Und sie haben nicht mehr dieses mittelalterliche Ideal, möglichst bescheiden aufzutreten, sondern man darf das auch sehen. Es ist wichtig, gebildet zu sein, damit konkurriert man auch. Und es ist eben auch wichtig, einen guten Künstler zu engagieren. Deswegen ist Leonardo in dieser sehr privilegierten Situation, dass alle um ihn werben. Also als bekannt wird, wie außergewöhnlich er malt, wollen alle unbedingt Gemälde von ihm haben. Und er kann sich's aussuchen, er kann die Bedingungen diktieren und er nutzt diese Freiheit sehr. Also er unterwirft sich diesen Auftraggeberwünschen überhaupt nicht. Also man hat im Gegenteil den Eindruck, er ist einer der ersten Künstler, die wirklich selbst aus sich heraus die Agenda setzen von dem, was sie zeigen und malen wollen. Und das schon für die Zeit ungewöhnlich.
Ich finde es auch ganz faszinierend, die Auswahl seiner Auftraggeber. Also er wird irgendwann zum Beispiel in den Dienst von Cesare Borgia treten, ja, der ja als jemand gilt, der sehr brutal ist, der als Herrscher ganze Landstriche auch verwüstet. Und wir haben Leonardo nun bei Ihnen in dem Buch jetzt erstmal kennengelernt als so einen ganz sensiblen Mann, ja, der aus Mitleid um Tiere kein Fleisch ist, der sogar Mitleid mit Bäumen empfinden kann. Da fragt man sich, wie passt das zusammen? Ja, das ist ja sehr widersprüchlich. Jetzt zieht er mit dem Borgia in die Schlacht. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das stimmt. Er zieht wirklich mit einem der größten Schlächter von Italien los und arbeitet als Militäringenieur für eine kurze Zeit für den, weil er einfach so neugierig ist. Er hat den Anspruch, die ganze Welt zu verstehen, alles zu erkennen und nachvollziehen zu können. Und dazu gehört dann auch der Krieg. Das heißt aber nicht, dass er sich den Krieg und die Unterwerfung der Erde in irgendeiner Form philosophisch und als Person zu eigen machen würde. Das tut er gerade nicht. Er sagt, der Krieg ist eine Pazzia bestialissima, also eine bestialische Verrücktheit. Und er malt auch ein Schlachtenbild, das ist leider nicht erhalten, es ist die Anghiari-Schlacht in Florenz. Wir haben aber Vorzeichnungen und können sehen, der malt da nicht einen Triumph der Florentiner über die verfeindeten Heere, sondern er zeigt die Qualen auf beiden Seiten. Also wie die Verbissenheit im Krieg und diese Sinnlosigkeit. Also er hat sich damit ganz intensiv auseinandergesetzt. Aber er meidet nichts. Er ist kein Schöngeist, der sich aussucht, was er malen will. Er will die ganze Welt verstehen und die ganze Welt soll sich nachher in der Malerei auch darstellen.
Und er malt so, wie er will. Er malt eben nicht das Schlachtgemälde, wie es in Auftrag gegeben ist. Er porträtiert nicht die Mächtigen, er entzieht sich dem. Am Ende, sagen Sie, bleiben nur 15 Gemälde, die entstehen. Wie kann man sich das erklären, dass er so wenig nur sich auswählt und offenbar nur nach seiner persönlichen Neigung auch?
Ja, etwa 15 Gemälde, je nachdem, wie man zählt. Er arbeitet einfach ganz lange und ganz intensiv an diesen einzelnen Gemälden, die ihm so wichtig sind. Also zum Beispiel bei der Mona Lisa, die behält er ganz lange bei sich, ungefähr 1,5 Jahrzehnte. Und da macht er sich Gedanken, wie ist der Teint, also wie viel Zinnober muss er beimischen, damit man die Blutzirkulation im Gesicht erahnen kann. Er will wirklich ganz, ganz nah ans Leben heran und macht, diese Bilder sind keine Auftragsware, die er dann weggibt, sondern das ist was ganz, ganz Eigenes, was er bei sich behält, die auch mit ihm auf eine Art leben. Er ist da sehr perfektionistisch, er scheut auch immer wieder die Malerei, gerade weil es ihm so wichtig ist. Gegenüber der Werkstatt ist er sehr viel großzügiger, die dürfen malen, was sie wollen. Da guckt er höchstens nochmal drauf, macht vielleicht nochmal 1, 2 Pinselstriche, da ist es ihm nicht so wichtig. Aber diese großen, wichtigen Gemälde, die behält er lange bei sich, die sind für ihn mehr als nur Dinge. Die sind beseelt.
Jetzt vermehrt sich sein Werk in den letzten Jahren nochmal so auf wundersame Weise. Also vor gar nicht langer Zeit ist für 450 Millionen Dollar ein Christusbild angeblich von ihm in die Vereinten Emirate verkauft worden. Wie erklären Sie sich das? Haben wir da noch was zu erwarten?
Ich fürchte ja. Ich fürchte, wir werden noch mit viel mehr Leonardo-Werken zu tun bekommen, die vermutlich alle nicht von ihm sind. Das ist in den letzten Jahren schon die Tendenz. Also es wird ihm immer mehr zugeschrieben. Gerade weil es so rar ist, einen Leonardo da Vinci zu besitzen, ist die höchste Trophäe, die man haben kann als Milliardär, als Oligarch. Und es gibt, er kann ja nun nicht noch mehr malen. Und die Tendenz ist eben, Bilder aus der Werkstatt oder spätere Bilder ihm zuzuerkennen. So erscheint es mir auch beim Salvator Mundi, den Sie nennen, zu sein. Das ist ja ein ruiniertes Bild, da ist kaum noch Malsubstanz aus der Zeit erhalten, die man beurteilen könnte. Das, was wir sehen, könnte aber genauso gut aus der Werkstatt oder von sonst woher kommen. Also wir haben keinen Beweis, dass Leonardo da Vinci da Hand angelegt hat an das Bild. Und wir haben auch keinerlei historische Quelle. Alles, was er gemacht hat, ist beobachtet worden. Das war ja schon zu seinen Lebzeiten rar, dass er mal wirklich malte. Das haben alle Zeitgenossen sofort notiert, in Briefen notiert. Mir waren diese Quellen eben auch sehr wichtig in dem Buch. Und das haben wir für den Salvator nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach mit Leonardo nichts zu tun hat, ist doch sehr hoch. Aber er wird eben heute vereinnahmt. Er wird gerade vom großen Geld vereinnahmt. Er wird auch von der Politik vereinnahmt. Also die italienische Regierung hat gerade gesagt, das ist doch unser Genie. Wie kann das dann in Frankreich zu sehen sein, dieses Jahr in der großen Ausstellung im Louvre? Und so wird man da wahrscheinlich noch mehr erwarten müssen. Mein Buch war der Versuch, ihn auch etwas mehr zu uns wieder zurückzuholen. Er gehört uns schließlich allen. Das ist eine Kunst, die er allen hinterlassen hat. Und ihn eben von diesem rein kommerziellen Blick auch wieder dem zu entziehen.
Und er wird unglaublich anschaulich lebendig in diesem Buch. Wie er im Bündnis mit den Frauen Konventionen gebrochen hat und wie er überhaupt durch die Frauen erst zu dem Maler werden konnte, der er war. Das kann man bei Ihnen wunderbar nachlesen. Erschienen ist das Buch im Insel Verlag. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Kia Fahlan.
Danke, Frau Binder.